Vor der Sendung haben wir ein Interview mit Professor Peter Krugenberg aufgezeichnet. Professor Krugenberg ist jetzt zwar im Ruhestand, kennt sich aber mit den Bremer Psychiatrieverhältnissen bestens aus. Er war Chefarzt des Zentralkrankenhaus Bremen Ost, die früher Elnerfeld genannte Zentrale Psychiatrie Bremens. Er war darüber hinaus einflussreicher Berater der SPD und gilt als einer der führenden Köpfe der Sozialpsychiatrie in Deutschland. Professor Krugenberg ist der prominente Kronzeuge für die Feststellung des folgenden Tatbestandes. Durch die jetzt beabsichtigten Änderungen fällt Licht auf die bisherige psychiatrische Praxis in Bremen. Angeblich psychisch Kranke waren durch die Gefahrenabwehrdefinition des PsychKGs bis 1979 einer Sonderentrechtungsregelung ausgeliefert. Die Grundrechte galten einfach nicht für sie. 1979 wurde in Bremen die Gefahrenabwehrdefinition auf die des allgemeinen Polizeirechts hochgefahren, also die Regelung, die für alle Bremer Bürger gilt. Daran hielten sich aber weder Psychiater noch Richter. In einer mafiösen Koalition brachen sie systematisch das geltende Recht mit den angeblich psychisch Kranken als Opfer. Diese wurden weiter mit Körperverletzung und Freiheitsberaubung einer Heilungsdiktatur unterworfen. Nachdem der Bundesgerichtshof diese Praxis 2003 mit einem Urteil einen Halt im Betreuungsrecht gebot und die ambulante Zwangsbehandlung ins Gespräch kam, insbesondere Unvereinbarkeit mit der Verfassung von allen Parteien im Bundestag anerkannt wurde, soll jetzt in Bremen wieder auf die Sonderentrechtungsregelung von 1979 zurückgegriffen werden, um nahezu nach Belieben zwangsbehandeln zu können. Das wird zwar rhetorisch bestritten, aber wenn nicht ausschließlich nach allgemeinen Polizeigesetzen festgehalten werden kann, dann wird das Recht gebeugt, die Moral gespalten und jede Willkürbehandlung möglich. Sei es Körperverletzung und Freiheitsberaubung nach PsychKG vor 1979 oder sei es Körperverletzung und Freiheitsberaubung von 1979 bis 2005, weil das zwar bestehende Recht dann systematisch gebeugt wurde, indem es von Richtern in Koalition mit Psychiatern gebrochen wird, oder als ein Rückschritt in die Zeit wieder vor 1979 mit willkürlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Dass dieser Rückschritt schon lange geplant war und dafür nur als Propagandalüge zwei tragische Morde als Vorwand benutzt werden, ist nur das i-Tüpfelchen. Sehr geehrter Herr Professor Krugenberg, ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig zum Interview sich bereit gefunden haben. Vielleicht können Sie erst mal selbst aus Ihrer Sicht die Lage einschätzen, die durch den Gesetzentwurf vorgelegt wurde.
Also ich habe den jetzt nicht vor mir liegen. Ich schätze das relativ vernünftig ein. Es ist auch keine wesentliche Veränderung übrigens gegenüber dem bisherigen Bremer Gesetz. Der Grundgedanke ist, dass jemand, der sonst aufgrund der gesetzlichen Bestimmung in die Klinik untergebracht würde, zur Abwendung einer Gefahr im Rahmen des PsychKG, dass der auch eine Behandlungsauflage stattdessen bekommen kann, wenn er bereit ist, sich einer ambulanten Behandlung zu unterziehen und dann ambulant behandelt werden kann. Aber das wäre jedenfalls ganz verkehrt, dass er nicht ambulant zwangsbehandelt würde. Ich halte überhaupt nichts davon, dass man sozusagen jemand nach Hause geht und ihn gegen seinen Willen behandelt. Sei denn, was schon jetzt immer möglich war, überall möglich ist, es belegt eine absolute akute Notsituation vor, wo man handeln muss. Also aus meiner Sicht hat dieser Gesetzentwurf nichts mit dem zu tun, den man vorher im Rahmen des Betreuungsgesetzes hatte, wo sozusagen ein Arzt mit Zustimmung des Gerichts nach Hause fahren konnte und mit Zwangsmaßnahmen jemand zu Hause behandeln kann. Das würde ich für ganz verkehrt halten.
Nun, das denke ich auch nach Betreuungsrecht wäre das die freie Option gewesen, ob die Polizei den abholt und zu einem Behandlungszentrum hinbringt oder
die Option ist nicht richtig. Ich halte überhaupt nichts davon, jemanden in seiner Wohnung zwangs zu behandeln. Zwangsbehandlung ist das allerletzte Mittel, was aus meiner Sicht leider, und zwar aufgrund dessen, dass wir zu wenig Möglichkeiten haben, gut und intensiv zu behandeln im ambulanten Bereich, und zwar intensiv ohne Zwang, freiwillig zu behandeln, immer noch viel zu häufig ist. Und Zwangsbehandlung ist immer ein schwieriges Problem für die Patienten wie für die Mitarbeiter und Ärzte. Mhm. Und man muss alles tun, um Zwangsbehandlung generell so selten wie möglich auszuüben. Weil es auch das Verhältnis, es schafft auch ein ungutes Machtverhältnis, und Machtverhältnisse sind immer in Gefahr, missbraucht zu werden.
Ja, es bleibt ja der Fakt, dass Leute entlassen werden können sollen und dann mit der Auflage, dass sie sich entweder melden oder natürlich abgeholt werden zum Spritzen.
Was sein kann, ist, dass sie eine Auflage bekommen und wenn sie die Auflage nicht einhalten, abgeholt werden können. Das ist immer noch besser, als jemanden die ganze Zeit in der Klinik zu behalten und ihn auf die gleiche Weise zu behandeln.
Es bleibt der Fakt, dass sie zu Hause von der Polizei dazu abgeholt werden.
Ja, na sicher, das bleibt es. Sonst wäre es so, dass sie die ganze Zeit in der Klinik bleiben müssten.
Da kommen wir, glaube ich, zum Kern des Problems. Denn das PsychKG verlangt ja für eine Grundrechtseinschneidung, Grundrechtsverletzung, eine relativ dramatische, es geht um Freiheitsberaubung, Körperverletzung, hohe Schranken.
Ja.
Und der Punkt sei ja unterstellt, dass diese Person also unmittelbar dabei ist, eine schwere Straftat zu begehen. Mhm. Wie kann die denn entlassen werden, wenn sie dabei ist, eine schwere Straftat zu begehen? Denn dann hat sie ja genau die Freiheit, diese Tat auch zu begehen. Oder, das ist doch dann die Frage, es geht doch nur um Zwangsbehandlung, um das Recht auf Krankheit einzuschränken und die Person, weil man sie heilen will, mit Zwang zu behandeln.
Ja, das Problem sieht so aus. Es gibt eine kleine Zahl von Patienten. Wir hatten in Bremen, waren das, ich schätze mal, so zwischen 8 und 12 vor dem Urteil des Bundesgerichtshofs, das im Rahmen des Betreuungsrechts Zwangsbehandlung untersagt hat. Die werden häufig wiederholt, kurzfristig, wenn sie keine medikamentöse Behandlung bekommen, für sich oder für andere gefährliche Weise krank. Das ist eine kleine Zahl. Und bei denen ist es wichtig, um eine Forensik zu vermeiden oder um eine erhebliche Selbstgefährdung zu vermeiden, eine stabile Behandlung über einen gewissen Zeitraum zu erreichen. Um diese kleine Zahl geht es. Die würde man sonst, weil eine ausreichende Stabilität noch nicht erreicht ist, sehr lange in der Klinik behandeln. Oder würde sie mit einem hohen Risiko entlassen. Das ist dann jedes Mal ein sehr komplexes Einzelfallproblem, was natürlich juristisch zu überprüfen ist und wo man darauf achten muss, dass die Schwelle der Anordnung sehr groß bleibt.
Aber genau an dem Punkt greift der Entwurf auch ein. Er will die Schwelle der Gefährlichkeit oder der Gefahrenabwehr auf eine vorausschauende Gefahrenabwehr, die sogar, also das ist das Extrem, was wir da drin gefunden haben, bei Ehrverletzung, mit drohender Ehrverletzung,
eine Ehrverletzung ist Quatsch. Nein, das PsychKG wird im Sinne von Unterbringung mit oder ohne so eine Auflage kann nur wirksam werden, wenn jemand für sich oder andere eine erhebliche Gefahr bedeutet. Und in diesem Zusammenhang ist im seltenen Fall so selten wie möglich, aber auch eine Hilfe erforderlich. Und das abzuschätzen kann man nie grundsätzlich machen, sondern das kann man nur im Einzelfall machen. Und man muss den Einzelfall sehr, sehr hoch hängen. Wir haben allerdings im Augenblick ein gesellschaftliches Problem. In Bremen macht sich das aufgrund der Medienberichterstattung sehr stark bemerkbar. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, dass bei Straftaten psychisch Kranker ein ganz erheblicher Druck und eine erhebliche Vorwurfshaltung gegenüber den Behandlern, den Vorbehandlern, ausgeübt werden. Das heißt, wenn jemand, weiß ich, im Krankenhaus oder im sozialpsychiatrischen Dienst war und dann eine Zeit später eine Straftat begeht, im Zustand verminderter Schuldfähigkeit, kommt ein ganz erheblicher Druck auf die Behandler zu. Das ist absolut ungünstig, weil es tendenziell dazu verführt, in der Balance zwischen Wahrung der Grundrechte, der individuellen Grundrechte und Schutz vor Gefährdung zu weit auf das Letztere zu gehen und zu viel einzuweisen. Sowohl bei den Psychiatern wie bei Polizei und Gericht. Das sehen wir übrigens auch in der Forensik. Und das ist ein sehr heikles Problem und da muss man sehr entschieden gegenhalten. Sie selber war in letzter Zeit daran, an der Auseinandersetzung öffentlich in dieser Richtung mehrfach beteiligt und habe gesagt, wenn sich eine solche Tendenz einbürgert, wird das Vertrauensverhältnis zwischen der Psychiatrie und betroffenen Klienten nochmal zusätzlich gestört und das macht eher eine erhöhte Gefährdung. Also das Ziel muss sein, mit allen Mitteln, in der Regel mit einer guten, vernünftigen, begleitenden Behandlung, auch in der Krise, auch immer freiwillig zu arbeiten und den
Na gut, das ist außer Frage. Das ist ja das Problem. Freiwillig ist ja alles möglich. Doch ich möchte trotzdem noch zurückkommen auf das, was Sie ja gerade eben doch vehement bestritten oder meinen, das kann nicht sein. Ich kann kurz zitieren aus der Begründung. Zum anderen wird der Kreis der geschützten Rechtsgüter ausgedehnt und in Betracht kommen zum Beispiel Rechtsgüter wie die Freiheit, die Ehre, das Eigentum und nicht unwesentliche Vermögenswerte. Und damit,
das steht in der Begründung.
Das steht in der Begründung.
Also da werde ich noch mal nachhaken. Die Ehre ist ja völliger Quatsch.
Steht drin.
Das darf nicht in der Begründung stehen.
Die Schwelle.
Das kann nur missverstanden sein. Das ist Quatsch.
Die Schwelle soll auf den Gefährdungsbegriff von 1979.
Die Schwelle war
runtergesenkt werden. 79 scheint
es sie an. Nein, die Schwelle war unsinnig. Die Schwelle war total unsinnig hoch. Da habe ich schon damals bei dem vorhergehenden Gesetz, mehrfach gesagt, mit dieser Schwelle kann niemand eingewiesen werden. Da hatte man das Polizeirecht übernommen und da stand dran, die Schwelle muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, muss eine Tat bevorstehen, eine selbstgefährdende oder fremdgefährdende Tat. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann niemand eine Tat vorhersehen.
Aber Herr Kuhn, dann verstehe ich eins wirklich nicht. Wie seit 79, wo Sie sagen, kann praktisch keiner eingewiesen werden, so viele eingewiesen werden konnten?
Weil sich weder die Richter noch die Psychiatrie an diese Bestimmung gehalten hat, sondern gesagt hat, es kommt jeweils im Einzelfall auf eine angemessene Gewichtung der Rechtsgüter. Wenn es eine relativ geringere Wahrscheinlichkeit gibt, aber ein ganz hoher gefährlicher Tatbestand, also wenn jemand umbringen will, dann genügt eine geringere Gefährdung zur Einweisung. Wenn jemand, sagen wir mal, nur die Straßenbahn zerdörbern will, dann muss eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da sein. Verstehen Sie diesen? Das heißt, es kommt auf die Kombination von Wahrscheinlichkeit einer Tat
und Ausmaß des Schadens
der Gefährdung an. Und das war vorher nicht im Gesetz. Und jetzt hat man die alte Formulierung, die vor 79 bestand, genommen. Und diese letztere, die 79, ist nur reingekommen, weil die Juristen dasselbe reinschreiben wollten, was im Polizeigesetz steht. Also das ist der Hintergrund.
Um nochmal vielleicht auf diesen Public Relation Hintergrund zu kommen.
Ja.
Sie kennen ja sicherlich die Hintergründe der zwei sehr prominenten Fälle.
Ich bin ja selber in die Medienauseinandersetzung stark eingeschaltet gewesen.
Würden nach Ihrer Einschätzung eine dieser beiden Taten tatsächlich verhindert worden sein, wenn dieses neue Gesetz damals schon gewirkt hätte?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil bei dem ersten Fall es um ein Kommunikationsproblem Polizei und Gericht und Betreuung mit der Behandlung gegeben hat. Das heißt, der sozialpsychiatrische Dienst ist nicht informiert worden darüber, dass die betreffende Frau sich sehr gefährdend verhalten hat. Das wussten sie nicht und das wussten nur die andere Seite. Dann hätte man es mit einiger Wahrscheinlichkeit verhindern können. Aber die gesetzlichen Voraussetzungen waren vorher schon gegeben. Bei dem zweiten Fall war das ein sehr tragischer Fall. Der Mensch ist recht gut kontinuierlich behandelt und begleitet worden. Aber das hat keiner vorausgesehen, muss man es mal so sagen. Die beiden Fälle wären durch eine Änderung dieses Gesetzes nicht betroffen gewesen. Also ich vermute, dass dieses Gesetz für Patienten eher weniger Zwang bedeutet, nach der Gesamteinschätzung, nämlich weil man sie früher entlassen kann. Auch diejenigen, bei denen man, wenn die noch nicht ausreichend stabilisiert sind, sodass man sagen kann, das reicht jetzt so aus, Wir wissen zwar nicht genau, ob Sie die Medikamente jetzt nehmen, aber Sie sind einigermaßen stabil und
aber Herr Kuchenberg, verantwortlich. Dann können die doch diese gefährlichen Tat, wegen derer Sie, wegen Ihrer Gefährdung, die doch eingesperrt sind, können Sie doch dann begehen. Das ist doch eine absurde Begründung.
Nein, es ist nicht eine absurde Begründung, sondern diese Erkrankungen, die treten ja nicht auf von einer Sekunde auf die nächste, sondern das ist im Regelfall eine, gerade wenn Sie zum Beispiel eine Depotmedikation haben, das ist im Regelfall eine langsame Entwicklung und die über Tage und manchmal Wochen. Und wenn man dies gut beobachtet, dann kann man in diesem Zusammenhang schon gefährliche Rückfälle vermeiden und den Patienten früher entlassen.
Gut, wollen wir vielleicht jetzt noch zu den Erfolgsaussichten?
Ich muss jetzt leider gleich weg.
Ganz kurz noch eine Frage, ja. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten von dem Gesetz ein? Gerade jetzt war ja der Protest von einer ganz erheblichen Anzahl von Psychiatrieerfahren, die damit die Frage, ob das eine milderes Mittel ist, ja eigentlich klar konterkariert haben. Sie sagen selber nein, die Betroffenen sagen nein.
Da gibt es immer unterschiedliche Auffassungen.
Ja, gut.
Ich denke mal, dass ich bin ziemlich sicher, dass das Gesetz möglicherweise in einer leicht veränderten Form verabschiedet wird.
Also, Herr Kruckenberg, ganz herzlichen Dank, dass Sie kurzfristig da sich die Zeit genommen haben.
Ich habe mich noch mal darauf hingewiesen, die Sache mit der Ehre werde ich noch nachgehen. Ja?
Okay,
bis dann. Ja, tschüss.
Danke, tschüss.